10-7. Jetzt der Aufschlag und Dimitri Ovtcharov bei eigenem Aufschlag. Der Ball ist auf der Platte. Jetzt geht es in die Rallye und da ist er, der Punkt. Das ist Bronze für Dimitri, der Tischtenno von Tokio, auch wenn es nur das kleine Finale ist, wenn es am Ende nur Bronze ist, denn er wollte Gold, aber jetzt sackt er zu Boden. Er kniet nieder, den Kopf auf die Tischplatte gelegt. Er weiß, was er geschafft hat, rennt rüber zu Jörg Roskopf, nimmt ihn in den Arm und der schultert ihn fast. Er klopft ihn auf die Schulter und die beiden, die freuen sich. Und die freuen sich zurecht. Das war eine Energieleistung, eine Meisterleistung von Dimitri Ovtcharov. Er gewinnt gegen Lin Junyu mit 4:3 und feiert seine Bronzemedaille.
Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen. Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Krause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Krause und Benedikt Fuchs.
Da kriege ich direkt wieder Gänsehaut bei dem Live-Kommentar von dem geschätzten Kollegen Matthias Arians vom ARD-Hörfunk. Herzlich willkommen hier aus Tokio, aus dem Tokyo Metropolitan Gymnasium, wo wir, lieber Richard, auf den Platz oder auf den Ort der Bronzemedaille, des Bronzemedaillenmatches herabblicken. Und lieber Richard, wie geht's dir heute so?
Ja, also ich muss sagen, diese letzten drei Tage, das macht schon ein bisschen was mit einem. Also ich bin, wie sagt man so schön, immer noch so ein klein wenig emotionalisiert. Ich glaube, jetzt lasst mich nicht lügen, der Dimitri, der hat heute Nacht so ab 4 Uhr geschlafen. Wir haben es deutlich früher geschafft. Ich glaube, es war 3:15. Und insofern ist das natürlich ein, ja, ich glaube, das ist dein Ausdruck gewesen, ein Rollercoaster gewesen, ein Rollercoaster-Tage. Ja? Also es ist absoluter Wahnsinn gewesen. Man kann es, glaube ich, im Augenblick auch noch nicht so hundertprozentig greifen, was da alles geschehen ist. Aber es war geschichtsträchtig, ich würde es mal so ausdrücken.
Das stimmt. Und ja, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen. Vielleicht kannst du uns ja mal mitnehmen in die letzten, lass es 48 oder 72 Stunden sein, ab dem Spiel von Hugo Calderano bis heute Morgen.
Also ich sag mal, diese Tage, die musst du ja eigentlich in Kombination sehen, immer mit dem gemischten Doppel am Anfang. Und wir haben in einem gemischten Doppel eigentlich herausragend gespielt, wirklich sehr, sehr gut gespielt, um dann am Ende ja uns, ich sag mal, leider nicht zu belohnen, was ja die Leistung insgesamt nicht wirklich schmälert, zeigt, dass man eben viele Sachen richtig gemacht hat. Aber es bleibt natürlich immer der Sport, wo, wenn zwei aufeinandertreffen, nur einer gewinnen kann. Und dann musste man diese Sache verkraften. Das haben die Jungs und Mädels gut gemacht, haben sich gegenseitig geholfen. Ja, und dann stieg nach, wie sag mal, einem sehr guten Resultat von Han Ying mit dem Viertelfinale, ja, dann stieg sozusagen Dimitri Ovtcharov in die Box. Und wenn der Dimitri in die Box steigt, dann weiß man ja mittlerweile aus den Erfahrungen vieler Jahre, dass ein Hauch Drama da mit ihm in die Box steigt, als sein Schatten, der sich nicht weit entfernt von Dimitri Ovtcharov aufhält. Und was dann eben geschehen ist, vielleicht jeweils zwei, drei Sätze zu den einzelnen Spielen. Ich glaube, gegen Hugo, und man muss eigentlich nochmal eine Rolle rückwärts machen, gegen Kokiniva, ein Spieler, gegen den er 2017 bei der Weltmeisterschaft bei einem ganz großen, wichtigen Turnier eben verloren hat, hat er gezeigt, dass er in einer sehr, sehr guten Form ist. Er hat ihn ja wirklich überrollt. Ich sprach da von einer unheimlich starken Präsenz in der Box und hat eigentlich gezeigt, dass er da in einer sehr, sehr guten Form insgesamt ist. Und das war gegen Hugo Calderano gerade am Anfang eben ein Stück weit nicht da. Und ich glaube, Hugo hatte sich eben auch eine Menge vorgenommen für dieses Spiel, auch taktisch einiges überlegt, und das hat gegriffen. Und es hat eben ein ganzes Stück gedauert, bevor Dimitri auf der einen Seite so ein Stückchen Nervosität abgelegt hatte, aber dann eben auch auf der anderen Seite diese Präsenz dann wieder sich erarbeitet hat. Also das ist das, was wir hier insgesamt gelernt haben. Präsenz kann man sich erarbeiten. Und als er dann eben Fahrt aufgenommen hatte, dann muss man wirklich sagen, hat er einmal spielerisch überzeugt. Ich sehe ihn hier spielerisch deutlich verbessert, in vielen Bereichen deutlich stabiler, deutlich auch nicht lastig für die eine oder andere Seite. Man hat ja früher dann oft den Dimitri auf eine starke Rückhand reduziert. Das ist heute mitnichten so. Er ist also viel kompletter geworden in den Spielen. Und das hat er aber auch gebraucht, um gegen Hugo Calderano dieses Spiel zu drehen. Und man hat ja wirklich das Gefühl gehabt, das war Achterbahnfahrt. Also als dann am Anfang Hugo so aufdrehte, stand Dimitri mit dem Rücken zur Wand. Und man denkt dann manchmal, Mensch, hier dieser eine Punkt in die eine oder andere Richtung und vielleicht steht es am Ende 4-0 für Hugo Calderano und wir haben ganz andere Themen. Aber das ist diese Stärke, diesen einen letzten Punkt vielleicht dann nicht zuzulassen und diesen Turnaround zu schaffen. Und das hat Dimitri also beispielhaft geschafft. Und ja, und dann kam es eigentlich zu den Matches, über die wir jetzt eigentlich seit 48 Stunden nachdenken und sprechen. Und das waren unglaubliche Matches, ich will es mal so ausdrücken.
Vielleicht nochmal, ich weiß, ich tue das Pferd immer gerne von hinten aufzäumen. Du hast gestern vor dem Spiel zu mir gesagt, unter uns es ist sehr herausfordernd, waren ja, glaube ich, deine Worte. Es war wahrscheinlich noch untertrieben. Wie hast du Dima nach dieser Niederlage gegen Malon, wo wir später natürlich auch noch kurz drauf zu sprechen kommen, erlebt? Und wie hat er das dann geschafft, dann sich wieder so vor allem mental zurückzubringen und dann so ein Spiel um Platz 3 abzuliefern?
Also man muss es von dem Bereich sehen, wir Tischtennisspieler haben zum Glück mehr als nur das Ziel, einmal bei Olympia teilzunehmen, sondern viele von den Topspielern dürfen 4, 5, vielleicht sogar 6-mal an Olympischen Spielen teilnehmen. Und das ist so ähnlich, als wenn man eine Generation versucht aufzubauen und das erste Mal sagt man, Mensch, einmal im Viertelfinale zu sein. Das zweite Mal sagt man, einmal im Halbfinale zu sein. Und das dritte Mal träumt man dann vielleicht vom Titel oder von ganz großen Sprüngen, die man vielleicht macht. Und Dimitri hatte hier wirklich das Ziel, nicht nur ein sehr gutes Ergebnis zu erzielen, sondern die ganz Großen herauszufordern. Und wenn ich jetzt von ganz Großen spreche, Dimitri ist ja selbst ein ganz Großer, spreche ich jetzt in erster Linie, dass er wirklich auch bereit war gegen Malon und gegen Fan Zedong. Das waren ja die beiden, die Einzelwettbewerbe spielen, dass er sagt, die will ich herausfordern. Ich will mich so vorbereiten, dass wenn ich gegen die komme, ich in der Lage bin, gegen die zu gewinnen. Und da hat er unglaublich viel vorher investiert, unglaublich viel vorher mit seinem Trainerteam, mit Rossi, mit Lars, mit Michael, seinem Vater, Dinge abgesprochen, entwickelt. Und dann geht es natürlich einmal erstmal darum, dass dieses Spiel zustande kommt, ne? Weil oft genug ist es so, man bereitet sich auf eine Sache vor und wenn man den zweiten Schritt vor dem ersten macht, dann ist es häufig so, dass man stolpert. Diesmal ist er nicht gestolpert. Diesmal hat er wirklich das durchgezogen und dann kam zu diesem Spiel gegen Malon. Und wenn du am Ende dann siehst, dass so viele Sachen greifen und wir kommen von meinem Kommentar am Anfang, es geht dann darum, wenn zwei Top-Sportler, zwei Nationen sich gegenüberstehen, dann ist es im Sport so, einer gewinnt, einer verliert. Und manchmal, und das war in diesem Spiel gegen Malon so, hast du dann einen Augenblick das Gefühl, da ist was zerplatzt. Da ist ein Traum, den ich vorbereitet habe, ein Stück weit erstmal zerschellt, um es mal einfach so auszudrücken. Und dann geht es darum, wie schnell kehre ich die Scherben zusammen und setze ein neues Mosaik zusammen, um in so einem Bild zu bleiben. Und das geht tatsächlich eigentlich nur, wenn du ein Team um dich rum hast, was dann da ist, wenn es gebraucht wird. Wenn du innerlich unglaublich gefestigt bist und in der Lage bist, dann einen neuen Traum aufzubauen. Und das eben in unglaublich schneller Zeit. Also Dimitri sagte, die 48 Stunden, die haben mich 3 Jahre meines Lebens gekostet. Und das ist auch ein kleines bisschen so. Und man merkt dann, glaube ich, immer wieder, was so große Sportler ausmacht. Es geht nicht nur um hinfallen und wieder aufstehen. Es geht manchmal um hinfallen und ganz schnell wieder aufstehen. Und das hat Dimitri in dieser Situation geschafft. Trotzdem war es am Morgen, als wir ihn dann gesehen haben wieder, ja, natürlich schon klar, da ist erstmal unglaublich viel Energie rausgegangen. Da ist unheimlich viel Spannung rausgegangen. Und das eben im Laufe des Tages, zum Glück war es eine Abendpartie, dann wieder aufzubauen, das ist allererster Sahne. Da hat das Team hinter ihm einiges geholfen, aber das ist natürlich auch nur möglich, wenn du als Persönlichkeit so stark bist, wie Dimitri Ovtcharov sich hier bislang präsentiert hat.
Wir hatten ihn ja noch vor gar nicht allzu langer Zeit auch bei uns als Gast im Podcast und da haben wir ja auch genau über diese Sachen geredet. Ich weiß noch, du hast gesagt, Dima und Olympia, das ist immer Drama. Du hast auch 2016 das Beispiel genannt, wo er im Einzel dann unglücklich verloren hat, auch wo er selber sagt, eines seiner größten Niederlagen gegen Vlade, die er hier hatte, und dann ist er wieder aufgestanden, aber jetzt hat er eigentlich allem nochmal einen draufgesetzt.
Absolut,
oder? Also
absolut.
Also ist er eigentlich nicht mehr zu toppen. Das kann fast eigentlich nur Dimitri Ovtcharov schaffen. Und Malone hat, glaube ich, die Tage auch gesagt, nach dem Halbfinale, es gibt keinen, der mental stärker ist oder der mehr gewinnen will als Dimitri Ovtcharov. Ja. Dem ist eigentlich gar nicht so viel hinzuzufügen, oder?
Ja, also dem ist wirklich nicht viel hinzuzufügen. Allein vielleicht doch noch eine Sache. Mental, das langt natürlich nicht. Das muss einhergehen mit einer spielerischen Weiterentwicklung. Und wenn man das überlegt, wie sehr sich Tischtennis, jetzt spanne ich mal den Bogen von 2012, wo er ja auch eine Bronzemedaille gewonnen hat, auch schon mit einer unheimlichen mentalen Stärke. Und wir sprechen jetzt von 2021 und er gewinnt wieder Bronze in einem unglaublichen Spiel. Das ging aber nicht nur allein mit einem mentalen Kraftakt, sondern eben auch einher mit einer spielerischen Weiterentwicklung. Und das zeichnet Dimitri Ovtcharov auf, diese Kombination von beiden Dingen.
Tja, und das ist wahrscheinlich noch untertrieben, dass ihn das auszeichnet. Da kann man fast schon sagen, es ist irgendwie auf ihn Verlass. Und ich weiß nicht, wie es dir gestern ging, die ganze Woche. Wir sind ja jetzt beide auch in Tokio. Die ist ja schon irgendwie nicht so in unsere Richtung gelaufen. Das war natürlich Balsam auf die Seele. Und ich hatte auch trotzdem gestern das Gefühl, er kann das noch schaffen, auch im sechsten Satz bei den Matchbällen. Natürlich ist es eine Lotterie und wir haben viel auch, oder Dima hat auch viel über diese eine Chance gesprochen, die Lin hatte bei 13-12,
sein letzter Matchball. Also der Ball halb hoch in Vorhand nach dem Schupf in Mitte, als Dimitri dann den quasi so ein bisschen in den Ball reinlief und den Ball nicht aggressiv, also der ist schon halb hoch gewesen, ein bisschen kürzer, weil der hätte den Schritt nach vorne eben etwas früher machen sollen. Da hat er auch schon ein bisschen Hilfe bekommen.
Von oben hat er gesagt.
Gar keine Frage, aber eben tatsächlich dann das zu nutzen, das ist natürlich eine ganz große Qualität.
Aber es zeigt ja auch, und das ist, glaube ich, bei nicht vielen Sportarten so extrem, was dieses Mentale in diesem Sport ausmacht. Dass ab diesem Zeitpunkt, und ich glaube, wir wussten es alle, nachdem er dieses 13-13 gemacht hat, okay, jetzt stehen die Karten wirklich gut für Dima. Und dann war es, und dann hat er im siebten Satz 9-3 geführt. Lin war ja total fix und fertig und dann nur quasi aus dem Mut der Verzweiflung ist er dann quasi noch angekommen.
Die das ein würde ich, das würde ich, ja, das würde ich so nicht unterschreiben. Aber, also es hat mich, es hat mich so ein bisschen an das erinnert, was er gegen Fan Zhendong gemacht hat bei 2-3-5-9. Der ist in der Lage, das zu spielen. Also er hat dann von diesem 3-9 bis zum 7-9 so ein bisschen auch wieder angefangen, sich zu beruhigen. Ich will das mal so sagen, genau. Wo er bis 9 auch ein paar einfache Dimitri gegeben hat, hat er dann angefangen eben, sein Niveau wieder noch mal ein Stück nach oben zu greifen. Aber das spricht halt dann für Dimitri, dass er diesen Ball zum 11-7, den er verwandelt hat, Gegenspin aus Vorhandseite parallel, das ist ein ganz, ganz schwieriger Ball, vor allem auf den Rückhand-Topspin von Lin Junyu, den eben dann nicht in die Diagonale als Gegenspin zu spielen, sondern eben parallel. Das war ganz stark und das war der Bronzeball sozusagen.
Muss mir noch kurz sagen, was waren deine Gedanken im sechsten Satz bei den Matchbällen gegen Dima und was waren deine Gedanken nach dem verwandelten Matchball zur Bronzemedaille?
Also ich will mal so sagen, das so richtig tiefschürfende Gedanken hast du da nicht. Du fieberst mit deinen Jungs, mit deinen Mädels in dieser Situation mit Und du hast natürlich immer so ein bisschen die Situation, okay, was kann er anders machen, was kann er besser machen? Und manchmal ist es dann so, dass der Gegner ein kleines bisschen hilft. Du hast diesen Ball zum 13-12 angesprochen und du hoffst natürlich auch, dass deine Spieler oder deine Spielerinnen immer dabei sind, diesen nächsten Ball bereit sind zu spielen, diesen nächsten Schritt wieder zu gehen, diese Situation zu haben, dass sie eine gute Idee haben, weil darum geht's ja. Timo sprach dann häufig davor, okay, unter Stress richtige Entscheidungen zu treffen. Das ist im Tischtennis wichtig, nicht einfach nur zu sagen, jetzt steht's 13 beide, ich muss den Ball reinspielen. Reinspielen allein langt nicht. Ich muss den auch noch gut platzieren oder ich muss die Körperspannung haben, um eben im Ballwechsel zu sein. Und ich muss ein bisschen spüren, was geht vielleicht in meinem Gegner vor. Und das hat Dimitri bei uns im Podcast schon mal angesprochen. Ja. Das spürt er und ich glaube, das hat er gespürt. Und das Ergebnis ist das 11-7 in diesem siebten und entscheidenden Satz. Und ich habe mir gedacht dabei, weil um die Frage noch zu beantworten, das hat er wirklich erzwungen und ich habe es ihm von Herzen gegönnt.
Ja, das haben wir, glaube ich, alle. Das haben wir, glaube ich, alle. Und ich beobachte dich ja auch mal ein bisschen, wie du auf der Tribüne sitzt. Also viel Bock auf Labern mit anderen Leuten hast du dann nicht während des Spiels.
Nein, das reduziert sich. Ihr wisst alle, dass ich gerne mich unterhalte und ein bisschen auch philosophiere. Aber während solcher Spiele, da will man natürlich so ein bisschen, wie sagt man, positive Energien in die Box noch nach Möglichkeit hineintragen. Und man spielt ein bisschen mit.
Das stimmt. Und was man auch, wie wir, glaube ich, auch alle gemerkt haben in den letzten Tagen, ist wirklich, was das für eine Resonanz hervorgerufen hat. Natürlich auch in den Medien, bei allen Tischtennisspielern in Deutschland. Und das ist dann auch ein Verdienst von Dima und auch von der Art und Weise, wie er gegen Malone gespielt hat. Diese ganze mentale Geschichte, das ist so eine richtige olympische Geschichte, ja, würde man wahrscheinlich sagen. Es wäre vielleicht auch eine gewesen, wenn er ins Finale gekommen wäre. Aber so ist es wahrscheinlich emotional und mit diesem ganzen Gesamtpaket wahrscheinlich genauso geil, auch wenn es am Ende vielleicht eine andere, nicht eine silberne oder eine goldene Medaille ist.
Ich sag mal, es hat so eine Dramatik einer nicht einer griechischen Tragödie, aber es hat sowas sowas Klassisches, ja, also dass du hinfällst, du stehst wieder auf, es gibt am Ende was Verwertbares, du hast so das Gefühl, diese ganze Kämpferei, am Ende gibt's eine Belohnung dafür, das ist mehr als nur eine schöne Geschichte. Und trotzdem ist es natürlich so, ich hätte auch sehr gut damit leben können, wenn es ein bisschen weniger Dramatik gegeben hätte und er gleich gegen Malone gewonnen hätte.
Ja, dieses, also meine Pulsuhr, die zeigt ja immer zwischen 120 und 150 an in diesen Spielsituationen. Das ist schon harter Tobak. Und wenn man dann so live vor Ort ist und dann in meinem Fall auch zum ersten Mal bei Olympia, das ist schon ganz schön heftig. Und mir tut es auf der anderen Seite auch, um vielleicht da noch ein Wort zu verlieren, schon unglaublich leid auch für Lynch und Schuh, weil ich glaube, das ist ein super, super Kerl. Also ich mag sein Spiel, ich mag seine Art, er ist eher so ein ruhiger, er ist jetzt quasi so ein bisschen das Gegenmodell zu Harimoto, würde ich fast sagen. Und ich hätte es ihm auch gegönnt, weil er auf mich einen sehr sympathischen Eindruck macht.
Wissen ja, dass
aber er ist noch jung.
Also Lin Junyu ist wirklich erstens sehr, sehr jung, aber ein sensationell sportlicher und in sich ruhender Mensch, spielt nächstes Jahr gemeinsam mit Dimitri auch in einem Verein. Und also wenn ich das richtig im Kopf habe, hat Lin Junyu noch im Nachgang einfach gesagt, Dimitri, gratuliere. Das ist schon stark gewesen. Und es zeigt hier, dass diese, ich sag mal, Community der Tischtennisspieler, die kennen sich ja wirklich sehr, sehr gut. Und natürlich, man muss manchmal sagen, Mensch, hätte ich doch und wie schön wäre es gewesen. Aber unterm Strich, mit ein bisschen Abstand, weiß, glaube ich, jeder, wie der andere fühlt bei solchen schwierigen Matches und bei solchen Niederlagen. Und es gibt ja häufiger so einen Wechsel. Jeder hat ja seine Moments of Fame. Ja? Andy Warhol hat das, glaube ich, irgendwann mal gesagt. 5 Minuten Ruhm wird jeder in seinem Leben haben. Und ich glaube, viele Leute gönnen das, diesen großen Augenblick für Sportler, die so viel in ihren Sport investieren. Und das merkt man hier insgesamt an der Community, insgesamt an allen Tischtennisspielern, dass sie sagen, Mensch, hier, jeder, der so viel investiert für den Traum Olympia, der am Ende dann das schafft, dem gönnen wir das vorhin von Herzen.
Vielleicht noch einen oder zwei oder drei Sätze zum Halbfinale. Ich habe gelesen, ein Medium hat getitelt, die beste Niederlage, die es je gab. Würdest du das auch sehen? Vielleicht Was ist es so, vielleicht sogar eines der besten Matches, was du selbst, ja, und du hast wirklich ja gefühlt in den letzten 50 Jahren alles gesehen, was im Tischtennis so läuft. Gibt es da noch was Besseres oder Vergleichbares und warum war dieses Spiel so außergewöhnlich?
Also ich habe tatsächlich eine Menge sehen dürfen. Ich möchte gar nicht jetzt auch von Vergleichen, möchte ich bewusst absehen, aber von der Komplexität einer Sportart, die sich wirklich extrem weiterentwickelt hat, von der Dynamik einer Sportart, von der Dramatik und mentalen Komponente, war das tatsächlich vielleicht das beste Spiel, was ich gesehen habe. Ich nehme jetzt bewusst beide Halbfinals rein, sowohl Fan Zhendong gegen Lin Junyu als auch eben Dimitri gegen Ma Long, weil eben da vier, und ich sage das ganz bewusst, vier sehr komplette Spieler gegeneinander überstanden, vier recht unterschiedliche Ausprägungen. Man hat mit Ma Long einen etwas vorhandlastigeren Spieler, der sich weiterentwickelt hat, der ursprünglich aus dieser Aufschlag erster Ballgeschichte kam. Wir haben gegen Fan Zhendong, dem man immer so ein bisschen sagt, naja, der Kronprinz, der vielleicht schon besser ist als Ma Long, aber am Ende noch ein bisschen warten muss, bis er vielleicht irgendwann zum König wird, weil Ma Long hat das gestern herausragend zu Ende gespielt, der eben sehr aggressiv mit der Rückhand spielt, vielleicht nicht ganz so fein, aber unglaublich aggressiv, dieses Power-Tischtennis. Dann hat man jemanden wie Lin Junyu, der mit einer enormen Leichtigkeit spielt, mit dieser Rückhand-Banane als seinen Hauptschlag, ja, wie er das Spiel eben aufbaut. Und dann hat man Dimitri Ovtcharov, der tatsächlich hier als ein ganz kompletter Spieler aufgetreten ist, mit einem nicht nur sehr, sehr stark ausgeprägten Rückhand-beschleunigenden Ball, aber eben auch mit einer unheimlichen Dynamik in der Beweglichkeit, aus der Vorhand mit sehr variablen Aufschlägen bis hin zur Variabilität, dass man Tischtennis auch mal ganz einfach macht. Wir haben das gegen Lin Junyu gesehen mit dem ganz einfachen Rückhandaufschlag. Also das fand ich ganz, ganz spannend, diese vier Spieler im Halbfinale beobachten zu dürfen. Und ich sag nochmal, ja, das war das beste Tischtennis, was ich bislang gesehen habe.
Ja, und ich glaube, man kann, und das spreche ich, denke ich, im Namen auch aller Tischtennis-Fans in Deutschland, sich auch nur bei Dima für diese zwei, eigentlich drei Spiele bedanken. Und ich glaube, er hat sich auch selber so viele neue Fans damit bekommen, hat sich so viel Respekt erarbeitet und glaube ich auch so einen jetzt endgültig Legendenstatus. Ich meine, er ist der erste Legende,
will ich gar nicht ran. Der Dimitri, der steht im Saft. Der Dimitri, du weißt, kann Legende, auch
lebende Legende. Nein, das hat nicht immer nur was mit der Vergangenheit zu tun.
Okay, alles klar. Dann kaufe ich das. Das
sagt der Neudeutsch GOAT. Greatest of all time. Das ist natürlich mal sehr hochgegriffen, aber er ist zumindest der erste Deutsche, der zwei Einzelmedaillen im Tischtennis gewonnen hat. Das klingt gut. Das hat erstmal keiner geschafft vor ihm und wenn man überlegt, und das ist dann, was ich mir wahrscheinlich denke, ich sag mal, die zwei Chinesen sind ja, er war dran, aber man rechnet sie oft ein bisschen raus und dann ist er auf jeden Fall der Erste, der danach kommt und es gibt ja extrem viele gute weitere Spieler. Es gibt die Japaner, es gibt die Deutschen, es gibt die Koreaner, es gibt Lin Junyu, es gibt viele extrem gute Europäer und da hat er es eben bei diesem Turnier es geschafft, der Erste von denen zu sein, ja. Und
ja, aber ich will nochmal trotzdem einen Schritt, wenn jetzt der Dimitri hier bei uns noch sitzen würde, das würde ihn jetzt nicht zufriedenstellen.
Das ist mir klar.
Das aber Ziel ist beim Dimitri eindeutig und das ist sehr, sehr ausgeprägt und ich glaube, das können viele immer weiter verinnerlichen, diesen absoluten Willen zu sagen, ich bin hier jemand, der im Wettkampf nicht nur der Erste unter den Nachfolgenden sein möchte, sondern ich bin auch bereit, gegen die Chinesen anzugreifen. Er hat auf der internationalen Pressekonferenz gesagt, entscheidend ist am Ende der Glaube, dass wenn ich 19 Mal verloren habe gegen Ma Long, es dann beim 20. Mal aber sicher passt.
Ja, das stimmt. Das war ja auch jetzt in dem Fall nicht so gemeint, nur die Leistung der Bronzemedaille ist trotzdem, im Tischtennis, ja, vielleicht noch eine größere Leistung als in manch anderen Sportarten, um es mal so global zu bezeichnen. Und er war dran, aber ich denke, es war einfach Wahnsinn. Was soll man dazu noch sagen?
Also und vielleicht noch zwei Dinge, um einfach so nochmal ein paar Sachen einzuschätzen. Was man hier eben merkt, ist, dass Tischtennis eine unglaublich professionelle Sportart ist. Unglaublich professionell dergestalt, dass man mit allem Respekt vor allen anderen Sportarten hier einfach sieht, wir haben mit Omar Asar jemanden aus Ägypten im Viertelfinale gehabt. Wir haben jemanden aus Taiwan im Viertelfinale gehabt. Wir haben jemanden aus Deutschland im Viertelfinale, aus Korea. Wir sehen gerade eben unten trainieren, wenn ich mal so schräg nach unten guckte, vier Franzosen auf professioneller Ebene, Lebesson, Simon Gauzy, um mal einfach nur zwei zu nennen. Also durchweg die Leute, die hier sind, das ist ganz, ganz, ganz hohes Niveau. Und diese Crème de la Crème wird breiter, wird größer. Das ist das, was eigentlich man hier von Olympischen Spielen mitnehmen muss. Wir sagen ja immer, die Leute rücken zusammen, aber sie rücken immer weiter zusammen. Es wird fast kuschelig, will ich sagen.
Es wird fast kuschelig und diese Leistungsdichte ist vielleicht, um jetzt mal noch ein, zwei Schritte zurückzugehen, dem Timo nicht zum Verhängnis geworden, aber er hat zumindest, oder ich frage mal andersrum, warum hat es für Timo wieder nicht gereicht? Warum hat er nicht das geschafft, was am Ende der Dima geschafft hat? Also quasi sein absolutes Maximum rauszuholen.
Gut, also ich denke, dass für ihn natürlich der Yang Yong-sik ein Spieler ist, der für ihn nicht leicht ist zu spielen. Er hat 2018 gegen ihn gespielt, hat da am Ende in der Mannschaft gewonnen. Es ist halt wichtig unterm Strich, dass man immer wieder ja auch diese Quervergleiche hat. Er hat bei den Europameisterschaften ein super Turnier gespielt, aber tatsächlich ist Yang Yong-sik in diesem Einzel, hat man gemerkt, er hat so ein bisschen Gefühl für die Bälle von Timo. Und am Ende muss man einfach sagen, da haben dann 2-4% gefehlt. Ich würde einfach jetzt erstmal in den Raum stellen, Yang Yong-sik hat das sehr, sehr gut gemacht und Timo hat einfach ein paar Chancen nicht genutzt. Und ich glaube, so muss man es im Augenblick reinnehmen. Wenn Yang Yong-sik einer der 6 Matchbälle nicht hätte abwehren können gegen Dionis, dann hätten wir vielleicht, oder es waren 8, ja, dann hätten wir vielleicht Timo hier im Viertelfinale gespielt. Vielleicht wäre Fan Sendong dann, wer weiß, das erste Mal gefallen. Also insofern, das ist nur ein Beispiel, dass Timo jetzt hier gegen Yang Yong-sik nicht gewonnen hat, wie eng das alles beieinander ist. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal spielen, mit allen Partien, vielleicht gehen die Partien komplett anders aus, als wir sie im Augenblick in die Ergebnisliste eingetragen haben.
Ja, das ist auch das, was Dima gesagt hat, dass ein Ausscheiden in der ersten Runde und ein Turniersieg oft sehr, sehr, sehr nah beieinander liegen. Und dem ist nicht viel hinzuzufügen. Bei unseren Damen ist es eigentlich, die Ying hat richtig gut gespielt, die hat
auf das Maximum jeden Fall rausgeholt. Super gespielt. Ja.
Und die Patty hatte natürlich... Es war schwierig für sie, nach dem Mix gleich am nächsten Tag wieder zu spielen. Man sagt dann immer schnell, das ist eine Ausrede und so. Nein. Aber ich glaube, in dem Fall kann man sagen, diese mentale Belastung nach diesem unglaublichen Mix, nicht mal 24 Stunden davor, dann wieder an den Tisch zu gehen, war schwierig. Wie bewertest du das Abschneiden von unseren beiden?
Also klar, Patty hätte natürlich sehr gerne diese Partie gegen Chen Meng gespielt. Sie hatte gegen Chen Meng ja schon das ein oder andere Mal, wo sie, ich sag mal, sehr gute Matches gemacht hat. Ja, letzte Partie aus dem Kopf raus war, meine ich, eine 2-4. Das hätte sie sicher sehr, sehr gern gespielt. Jetzt muss man wissen, Zhang Mo ist jetzt vielleicht keine so bekannte Spielerin, aber sie ist eine international gute Spielerin. Ich will es mal so ausdrücken.
War auch schon in den Top 20.
Schon in den ersten 20 und ich hätte vorher das vielleicht eingeschätzt, das ist so ein bisschen für Patty. Und in der Gesamtkombination ist es einfach verdammt schwer, wenn man so kurz vorm Einzug in ein olympisches Halbfinale steht. Und diese Chance dann, ich will mehr sich sagen, nicht nutzt, sondern eher, dass die anderen dann anfangen, dieses Ding einem abzunehmen, das ist unmenschlich schwer zu verkraften. Und das zeigt halt, wie eng, wie gesagt, alles beieinander liegt. Und wenn man dann 3% oder 4% oder 5% nachlässt, dann kommt es am Ende auch möglicherweise zu einem 3-4 gegen Zhang Mo. Also keinen Vorwurf da, sondern Patty hat sich hier wirklich nochmal probiert, in dieses Match auch zurückzukämpfen. Und das ist halt einfach wirklich manchmal eine verdammt schwere Situation, die auch jeder Sportler hier bewältigen muss. Han Ying hat das sehr, sehr gut gemacht. Maximal, würde ich sagen, rausgeholt. Auch noch ein tolles Match gemacht gegen Sun Ying Cha. Viertelfinale, das ist ein starkes Ergebnis.
Das stimmt. Aber vielleicht dann noch mal, um das Ganze rund zu machen, noch ein paar Worte zum Mix. Mir hat es ja schon ein bisschen nachgehangen, muss ich zugeben. Nicht, weil ich jetzt enttäuscht war, dass die beiden das nicht gewonnen haben. Die haben sensationell gespielt und jeder, der selber Tischtennis spielt, der weiß, wie schnell man so einen Vorsprung vergibt. Und wahrscheinlich hat jeder auch schon mal einen 10-zu-Vorsprung
vergeben. Benedikt, ich sag dir, das habe ich hier so häufig mittlerweile gesehen. Auch Dimitri, 9-3, 9-7, da kam eben nochmal diese Sache zurück, ja. Jonas schläft sicher auch nicht so richtig gut nach seinem 10-4 im 3-1, 10-4 gegen Yang Yongsik. Das liegt mitunter unglaublich eng beieinander. Wir haben ja auch ein, zweimal drüber gesprochen. Du musst, und das ist das, was man hier mehr und mehr merkt, in diesem absoluten Top-Bereich, in dem wir uns bewegen, tatsächlich diesen letzten Punkt machen, und oft genug musst du diesen letzten Punkt machen, indem du wirklich nochmal einen draufsetzt. Da diese Balance zu finden, wann riskiere ich und wann spiele ich den Ball, ich sag mal, kontrolliert platziert, das ist ein verdammt schmaler Grat, weil man sagt dann sehr schnell als Trainer, ja, hättest du mal mehr riskiert, oder man sagt dann sehr schnell als Trainer, ja, hättest du mal den Ball einfach nur rein. Dazwischen liegt die Wahrheit.
Man muss auch sagen, dass die beiden dann, also zum Beispiel bei Dima gestern bei 9-7 der Ball, das war halt dann doch ein Fehler von Lin Junshu. Und das haben die halt im Mix auch nicht mehr gemacht dann. Ja? Also dass da mal so ein einfacher, wir hatten dann noch einen Netzball zum 10-6 im Mix. Aber die haben, und du hast es glaube ich auch so gesagt, die haben einfach weitergespielt. Ja. Die haben immer weiter geglaubt und haben nicht nachgelassen.
Und jeder hat das ja schon mal gemacht, egal in welcher Klasse. Da hat man das Gefühl, ich selbst aus meinem mittlerweile, ich will mal sagen, ambitionierten Hobbyspiel, erinnere mich an Spiele, wo ich 3, 4, 5, 6 Matchbälle nicht nutzen konnte. Und das ging einfach nicht. Und du hast das Gefühl, verdammt, was passiert hier? Ich krieg das Ding nicht nach Hause. Ja. Und man weiß genau, was man hätte tun müssen danach. Ja. Und manchmal muss man einfach auch sagen, und das Gefühl hatte ich tatsächlich beim Mixed, da gab es nicht viel zu meckern, da haben die anderen einfach ganz große Bälle gespielt, und das dann zu verdauen, ist natürlich einfach eine Herkulesaufgabe.
Das stimmt, ja. Und es tut einem halt dann unglaublich leid für die beiden. Sie beide sehr sympathisch, spielen einen super Mix, haben unglaublich gut gespielt. Ja. Und am Ende ist es sogar noch der Olympiasieger, gegen den sie so ausscheiden.
Und jetzt versetze ich mich einfach mal auch in die Haut der Chinesen. Ja. Die werden wahrscheinlich hier sitzen und sagen, Mensch, was ist da passiert bei 2-0 Satzführung? Warum machen die plötzlich keinen Fehler? Denn so ein bisschen oder eine ähnliche Struktur gab es dann auch in dem Mixed, in dem Finale, als dann plötzlich Jun Mizutani quasi fehlerfrei angefangen hat zu spielen.
Ja, lass uns noch einen kurzen Ausblick auf die anstehenden Teamwettbewerbe machen. Der Dima hat gesagt, er trägt die Jungs bis zur Medaille. Ich hoffe, er bricht nicht unter dieser Last zusammen. Was für Chancen abseits von dem ersten Spiel siehst du da?
Du kennst mich ja lang genug, und ich weiß, die letzten Dinge haben ja einfach mir in vielen Bereichen recht gegeben. Ich glaube, es wäre fatal, zu viel in Ausblicken zu denken. Ja. Ich glaube, dass wir tatsächlich gegen Portugal unser bestes Tischtennis spielen müssen, im Herrenbereich das Ganze eben zu machen, und alles Weitere sieht man dann. Denn gesetzt den Fall, die deutschen Herren oder wir schaffen das, gegen Portugal zu gewinnen, dann hätte man ja so ein Rematch gegen Taiwan wahrscheinlich, ja, wenn die eben auch ihre Partie gewinnen. Wenn da ein Lin Junyu steht, dann weiß man, wie schwierig auch diese Partie sein würde. Ich benutze jetzt mal bewusst das Konditional. Also insofern, da geht dieses Drama weiter, und ich hoffe auf jeden Fall auch mit einem guten Ende für uns. Aber das ist wirklich dieses K.O.-System im Herrenbereich und auch im Damenbereich richtig intensiv, richtig herausfordernd, und wir müssen diesen Tag heute gut nutzen, ein bisschen runterzukommen, aber ich sag mal, so ein bisschen zu behandeln, ruhig zu trainieren, und dann müssen wir morgen wieder voll da sein, denn das ist absolut nötig. Und bei den Damen ist es so, wir spielen in der ersten Runde gegen Australien. Da ist mit der Lai eine Spielerin, die man absolut nicht unterschätzen darf. Wir haben das gesehen. Li Chan hat gegen sie verloren. Ying musste wirklich auch weite Wege laufen. Ist diese Materialspielerin, für die den Einzelwettbewerb nicht gesehen haben. Genau, die australische Nixia Yang. Genau. Also insofern ist das auf keinen Fall zu unterschätzen. Und muss man quasi auch schon hellwach sein, um dann eben zu sehen, wenn man das wirklich dieses Match gewinnen würde, auf wen man dann trifft, könnte das vielleicht die koreanische Mannschaft sein. Das sind dann alles Spiele, die, ja, ich würde mal sagen, wirklich offen sind, 50-50 sind, auch wenn du es nicht gerne hörst. Aber es ist tatsächlich so, weil alle sind ja sehr eng zusammengerückt, fast kuschelig, glaube ich, habe ich schon mal gesagt.
Genau, das stimmt. Gut, dann ich will dich gar nicht so lange aufhalten, damit du den Tag heute gut nutzen kannst. Aber ein Thema müssen wir noch kurz besprechen. Und zwar die Hallenschließung gestern war ein großes Thema bei euch. Du rufst mich am Freitagnacht um 12:30 an, gefühlt völlig aufgelöst. Nein, sowas nicht. Aber wirklich, man hat gemerkt, du bist zumindest einigermaßen verwundert, um es mal vorsichtig zu verlieren, dass vor dem wichtigsten Spiel, was es im Tischtennis gibt, nämlich vor dem Einzelfinale bei Olympia, die Halle abgeschlossen wird bis um 15 Uhr.
Also Entschuldigung, weißt du, in das habe ich seit 1988 sind wir in den verschiedensten Bereichen bei Olympia unterwegs. Rossi seit 1988 als Spieler, ich habe seit 2000 als Trainer mit Ausnahme von 2012 alle Olympischen Spiele besuchen dürfen. Das habe ich noch nie erlebt. Also insofern, das war für mich völlig außerhalb jeder Vision. Ich habe gedacht, ich habe eine Halluzination. Ja. Und das ist tatsächlich etwas, was sehr schlecht war, was eigentlich so ich nicht akzeptieren konnte. Ich bemühe mich ja dann immer, meine natürliche Kontenance zu wahren. Ich glaube, ich habe dann irgendwann gesagt, ich bin reichlich irritiert. Und wer mich so ein bisschen kennt, weiß, dass reichlich irritiert schlecht verklausuliert bedeutet, dass ich fassungslos war.
Der Rossi hat gesagt, die Chinesen waren auch fassungslos. Was haben die dazu gesagt?
Ja, die konnten es auch nicht fassen, muss ich sagen. Wir haben dann uns im Nakano Gymnasium, also auch so eine Sache, die man jetzt einfach mal kurz erwähnen kann. Die Trainingshalle, wir definieren ja hier die Spielhalle, die ist in der Nähe oder quasi in einem Komplex mit der Aufwärmhalle. Und dann gibt es eine Trainingshalle und diese Trainingshalle, die ist knapp eine Stunde mit dem Bus entfernt. Und da muss man halt dann in der Trainingshalle trainieren. Und wenn man weiß, eine Stunde hin, eine Stunde zurück sind schon 2 Stunden, um vielleicht eine Dreiviertelstunde zu spielen, dann in anderen Tischen, also nicht mit den Center Court Tischen, die wir eben in der Haupthalle haben oder in der Aufwärmhalle zur Haupthalle, das war eine Sache, die ist ein No-Go. Also insofern, das darf eigentlich zukünftig nicht passieren. Am Ende war es für jeden gleich, gar keine Frage. Aber ich sage es einfach nochmal, der Herr Sportdirektor war irritiert.
Wie haben Sie das begründet? Also das ist ja, also wie kommt man überhaupt auf die Idee? Das ist ja schon mal die erste Frage. Und dann, warum?
Wie Sie auf die Idee kamen hier, es ging in erster Linie, wir haben ja mit der ITTF, die ja dann auch nochmal versucht hat zu intervenieren. Also ITTF hat da wirklich probiert, nochmal mit den Organisatoren das klarzuziehen und glatt zu ziehen. Es ging dann wohl um Sicherheitspersonal und Volunteers, die nicht zur Verfügung waren.
Ja, kaum welche hier.
Ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen. Das ist zumindest mal etwas, was man im Nachgang nochmal hinterfragen muss, genauso wie ich auch den Zeitplan ein bisschen irritierend fand. Aber wir haben das letzte Mal auch schon angemerkt, hängt vielleicht auch mit dieser stufenweisen Einstieg zusammen, was ich wiederum verstehen kann, aber vielleicht kann man da auch nochmal so ein bisschen in den Zeitplan gucken und da etwas nachbessern. Ich sag mal, sonst von den Hallen, von den Tischen, von dem, was wir klassischerweise haben, wie die Klimaanlagen organisiert sind, das war super. Von der Geschichte, wie der Transport zum Teil gelöst wurde, wie der hier im diese Lösung mit Nakano, mit allem Respekt vor Nakano, aber diese Ausweichhalle oder Trainingshalle eine Stunde entfernt, das war für die Spieler sehr schlecht. Und das hätte man vielleicht auch noch ein bisschen anders lösen müssen. Von der Geschichte Aufwärmhalle und Haupthalle hier, wenn so offen war, war es schon gut.
Und die allerletzte Frage, Richard, ist, ich weiß nicht, wer es gestern war, ich glaube, der Rossi hat gesagt, der Benne ist in diese Trainingshalle gefahren und hat Dimas Schläger eingespielt. Was hat es damit auf sich?
Ja, das verrate ich nicht. Das verrate ich nicht. Also insofern, das bleibt ein Geheimnis. Vielleicht verrate ich das nächste Mal.
Na gut, dann lassen wir das mal als Cliffhanger so stehen und wir drücken auf jeden Fall alle die Daumen, dass wir vielleicht zumindest in die Region von 2016 kommen und wir harren der Dinge, würdest du sagen.
Wir harren der Dinge kommen, ist also wirklich schwer insgesamt jetzt da eine finale Prognose nochmal abzugeben, weiß, das mache ich in der Situation nicht, aber wir müssen wirklich von der ersten Sekunde an wieder hellwach sein, um das Turnier eben weiter gut zu spielen und zu pushen. Und das nehmen wir uns alle vor.
Sehr gut, dann herzlichen Dank.
Sehr gerne,
Benedikt. Gut, du bist ja der Namensgeber. Also ist es deine Pflicht, hier auch teilzunehmen?
Ich kam nicht raus, Benne.
An euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, ihr könnt uns schreiben. Podcast@tischtennis.de. Fiebert weiter mit. Wir garantieren sicher noch ein bisschen Drama für die verbleibende Woche.
Und drückt uns weiter ganz fest den Daumen.
Genau, und dann, ich hoffe, wir können uns frühestens am nächsten Samstag wieder sprechen. In diesem Sinne, schöne Grüße aus Tokio. Ciao, ciao.
Ciao.